willkommen. Mein Name ist André und ihr hört Cumitamus, den Podcast für Philosophie und Gesellschaft. Wir befinden uns ja aktuell in einer kleinen inhaltlichen Sommerpause und haben einige Interviews vorbereitet. Bevor wir den heutigen Gast vorstellen, der kurze Hinweis, dass ihr uns über PayPal unterstützen könnt. Nur so wird Cumitamus am Leben bleiben. Wir starten direkt rein und kommen zu unserem heutigen Gast. Wer bist du und was machst du?
Hi, danke, dass ich da sein darf. Ich bin die Daniela und ich bin ehrenamtlich stellvertretende Obfrau beim Verein Zero Waste Austria.
Hallo Daniela, sehr schön, dass dieses Interview zustande kommt. Finde ich sehr interessant, weil ich gerade auch euren Verein sehr, sehr großartig finde und generell diese Mission, dieses Anliegen, da kommen wir ja gleich auch nochmal drauf zurück. Also ihr merkt schon, heute geht es mal nicht um strenge Philosophie, um Ontologie, um Descartes oder ähnliche Thematiken, sondern um ein ganz alltägliches Thema, das uns ja alle betrifft, nämlich Müll, Abfallwirtschaft und wie man das Ganze so ein bisschen vermeiden kann. Ja, Daniela, 1862, ich habe da mal was rausgesucht, erhält Alexander Parkes auf der Londoner Weltausstellung einen Preis für den Weichmacher namens Parkesin. Das gilt so ein bisschen als der Startschuss für die Kommerzialisierung von Kunststoffen. Inzwischen ist ja Kunststoff überall, wie eben schon erwähnt, in unserem Alltag einfach überall vorhanden. Alle Plastikverpackungen, wir kennen es alle, wir sehen es ständig. Hat natürlich auch seine Vorteile. Deshalb zu Beginn die Frage, siehst du Kunststoff denn eher als positive Erfindung der Menschheit oder eher als Übel?
Es kommt drauf an. Ja. Weil es kommt immer darauf an, aus welchem Blickwinkel man es betrachtet. Also gerade auch wenn wir in den Bereich Medizin gehen, ja, also ich persönlich und natürlich auch der Verein findet das natürlich toll, ja, weil dort gibt es Möglichkeiten, wo Plastik eingesetzt wird, ja, die uns definitiv weiterhelfen. Ja. Und ich glaube auch, dass die Intention von damals eine positive war, nur dass es dann anhand der Konsum- und Wegwerfgesellschaft, die sich halt leider Gottes entwickelt hat, auch in eine andere Richtung bewegt hat, die leider nicht sehr positiv ist und wo wir noch sehr viel Aufholbedarf haben. Und philosophisch, glaube ich, könnte es auch werden, wenn man Zero Waste als Lebensphilosophie sieht. Und da kann man dann auch sehr streng mit sich sein.
Ja, im Prinzip hast du damit natürlich schon recht, wenn man Philosophie wirklich so als Lebensführung betrachtet, als auch so Handlungsleitfaden für ein praktikables Leben und für ein günstiges Leben, und dann kommt man da natürlich auch hin, wenn man sich Ziele setzt und Aufgaben setzt. Deshalb die Überleitung dann auch gleich, was macht denn euer Verein genau, wo setzt ihr an, was ist eure Motivation, eure Mission?
Also es ist so, 2015 hat sich die liebe Helene gedacht, das war unsere Gründerin, man könnte ja Zero Waste auch nach Österreich bringen. Ja, Zero Waste, was ist das? Was kann man damit tun? Denn der Überbegriff war natürlich immer auch Klimaschutz. Und so wurde Zero Waste Austria gegründet als Verein zur Ressourcenschonung. Ja, weil die Sache ist halt, mit Zero Waste glaubt man, okay, man darf keinen Müll produzieren, sollte man natürlich nicht, aber es geht da um viel, viel mehr. Es geht da um Kreislaufwirtschaft, welche nicht erst beim Müll anfängt, und ja, geht hin bis zum Klimaschutz. Und der Start für uns ist nicht nur Müll zu trennen, sondern generell Müll zu vermeiden, um damit auch Ressourcen zu schonen, ja. Einen Schritt nach vorne zu gehen oder nach zurück zu gehen, um weniger Ressourcen zu benötigen.
Hätte ich jetzt auch gleich mal oder später auf jeden Fall auch nochmal erwähnt, dass es viel, viel wichtiger ist, überhaupt Müll zu vermeiden. Es ist ja eine ähnliche Diskussion wie bei dem ganzen Thema Energie. Das kommt jetzt natürlich auch ganz, ganz stark in die Medien momentan durch Putin, durch den Krieg, durch die Gasversorgungskrise, die im Winter auf jeden Fall zukommen wird. Und das Wichtige ist aber jetzt dann vor allem nicht nur darüber nachzudenken, wie man das Gas substituieren kann, durch anderes Flüssiggas aus den USA zum Beispiel, sondern wie man einfach generell Energie vermeiden kann, dass man Strom und Gas spart. Das ist, glaube ich, das Wichtige, und das ist dann da, glaube ich, ein ähnlicher Fall, dass man versucht, nicht Plastikmüll durch andere Müll zu ersetzen, sondern dass man versucht, generell Müll zu vermeiden. Wenn wir dann da gleich ansetzen, Thema Mülltrennung, das hat mich zum Beispiel auch schon immer interessiert. Habt ihr da so in gewisser Weise irgendwie Zahlen? Also was bringt denn Mülltrennung wirklich? Wie viel wird da recycelt? Und vor allem, warum exportiert Europa trotzdem Plastikmüll?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also Statistiken sind immer schwierig, wie valide die sind. Also da braucht es meistens mehrere Quellen, um da auch wirklich zu sagen, okay, das passt. Aber grundsätzlich gibt es klassische Betrachtungsweisen. Also wenn man sich einen Rohstoff oder eine Verpackung anschaut, die sehr robust ist und auch das klassische Recycle-Zeichen drauf hat, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass es recycelt wird und oftmals in der ähnlichen Form weiterverwendet werden kann. Ja? Aber zum Vergleich, dieses klassische Leichtplastik, dieses, was nicht mal gescheit in der Hand ist, ja, also das ist natürlich das Schlimmste, was man verwenden kann. Ja? Also da macht man es leider den Konsumenten und Konsumentinnen nicht leicht zu sehen, okay, was wird, kann gut recycelt werden, wie ist der Kreislauf, was wird wo recycelt. In Österreich ist es ja auch so, dass man in jedem Bundesland verschieden recycelt, verschieden Müll trennt. Ja, also das ist für uns auch ein Anliegen, was wir nicht verstehen und auch sehr viele Abfallfirmen verstehen es nicht, warum jedes Bundesland und oft auch jede Gemeinde verschieden trennt. Ja, weil da wird es dann wieder den Menschen schwerer gemacht, hier auch nachhaltiger zu sein und zu denken oder sich mehr damit auseinanderzusetzen. Ja, weil es ist halt leider schon so, wenn man das genau wissen will, muss man sich selbst damit beschäftigen. Ja, in Wien beispielsweise wird es sehr gut gemacht von der M48, die auch wirklich Übersichten teilen und wo kommt was hin, welche Stoffe sind das, aber es ist natürlich zeitaufwendig. Ja. Und was war jetzt die letzte Frage?
Frage war dann noch, warum wird so viel Plastikmüll exportiert? Ich fand das immer total spannend. Früher, als das Flugreisen noch nicht ganz so verpönt war, beziehungsweise sage ich auch ganz ehrlich, bevor ich auch noch nicht so diesen ökologischen Hebel so ein bisschen umgeschaltet habe, da war ich auch mal auf den Philippinen zum Beispiel und hatte dann da auch Statistiken gelesen, dass die EU und insbesondere Deutschland und auch Österreich sehr, sehr viel Plastikmüll zum Beispiel nach Malaysia, Indonesien und auch in die Philippinen exportiert. Und ich habe mich immer gefragt, what the hell?
Absolut, total richtig. Und das Ding ist ja, in der EU haben wir mittlerweile die Recyclingvorgabe bei 65%. Ja? Also alles muss bis zu 65% recycelt werden, bis zum Jahr 2035. Ja? Was ja grundsätzlich gut ist. Und solche ähnliche Vorgaben gab es ja schon vorher. Nur das Problem ist, jedes EU-Land und auch wir Österreicher und ÖsterreicherInnen machen zu viel Müll. Und das kommt in keine Vorgaben mehr oder das kann nicht mehr recycelt werden. Und dann fragt man sich, okay, wohin? Und noch. Raus aus Österreich, dann kommt es in keine Vorgabe mehr rein, dann wird es nirgendwo gelistet, dann scheint das nirgendwo auf und wir Österreicher oder die EU lobt sich, ach, wir machen das eh alles super, ja. Und das ist halt schon auch wieder verfälschte Denke oder einfach ein verfälschtes Bild von dem Ganzen, weil dann denke ich mir, naja, wir trennen ja und irgendwie wir halten diese Vorgaben ein, so schlimm kann es ja nicht sein und der Müll im Meer oder in Entwicklungsländern, Schwellenländern, der ist ja nicht von uns. Ja, natürlich gibt es auch in der EU-Länder, die sich wirklich drum kümmern, aber wenn man sich das große Ganze betrachtet, ist das a long way to go und nicht nur die EU allein ist dran schuld, ja, aber dass das einfach möglich ist, dass Müll in andere Länder transportiert wird, ohne das auch öffentlich auszulegen, das ist halt schon ein Problem, weil auch ein Konsument, eine Konsumentin weiß nicht, wo das hingeht, ja, weil man trennt mit gutem Gewissen, verzichtet vielleicht, wo geht auf Verpackung oder zusätzliche Ressourcen, aber kann halt auch nie sicher sein, dass dieses Teil, diese Verpackung dann auch wirklich getrennt wird und wieder in den Kreislauf zurückkommt.
Ja, auch da herrscht eben ähnlicher wie auch bei diesen ganzen Tierwohlgütesiegeln und allem, was damit zusammenhängt, auch einfach so eine große Intransparenz und niemand weiß eigentlich genau, welches Siegel gilt jetzt wofür, was passiert dann wirklich mit dem Müll. Schwierig. Vor allem in Deutschland war es ja irgendwann so, da wurde das Dosenpfand eingeführt vor 20 Jahren und dann war es aber auch wirklich so, das habe ich auch wirklich damals mitbekommen, als Teenager fängt man ja dann an, immer auch mal ein Bier zu trinken und dann war es wirklich so, dass viele Glasflaschen gekauft haben, weil der Pfand einfach günstiger war, was ja auch aus ökologischer Perspektive wieder ein bisschen mehr Sinn macht. Glas ist ja ein bisschen nachhaltiger. Wir kommen auch darauf gleich auch nochmal zurück. Warum gibt es denn in Österreich kein Dosenpfand?
Ja, diese Frage stellen wir uns auch sehr oft. Also hier versuchen wir wirklich mit allen möglichen NGOs und so weiter auch versuchen, Lobbyarbeit zu betreiben, weil man kann es halt nicht verstehen. Ja, jetzt, ich meine, die KonsumentInnen sind eh auch schon stark und ich habe das Gefühl, es tut sich langsam was, gerade auch bei den Lebensmittelketten. Man kann die Entscheidung treffen, man kann Mehrweg kaufen und hier auch unsere Bitte und was halt bei uns halt immer so ein Thema ist, ja, wir sind halt für Mehrweg statt Einweg. Weil wenn man Glas dann wieder komplett neu produzieren muss, ja, es kommt zwar in den Kreislauf zurück, aber wird halt auch wahnsinnig viel Energie verbraucht. Und deswegen ist Mehrweg in diesem Sinne natürlich immer die bessere Alternative. Klar, ich weiß, man hat das zu Hause, man muss das wieder mitnehmen, aber ganz ehrlich, wenn man sich da mal ein bisschen damit auseinandersetzt, kauft man auch bewusster, denkt auch oftmals mehr mit, was kann ich mitnehmen wieder zurück ins Geschäft oder wenn ich unverpackt kaufe, was brauche ich hier mit und man geht mit dem ganzen Thema auch Lebensmittel generell und Einkäufe und Kochen, finde ich auch gleich viel nachhaltiger und bewusster um und das ist halt eigentlich auch unser übergeordnetes Ziel, dass da auch die Wertschätzung und die Wertigkeit wieder mehr Vorrang hat und dieses Bewusstsein, welche Ressourcen man verbraucht und welche Ressourcen man benötigt. Ja.
Also Aufklärung und Bildung auch so mit als euer Hauptauftrag.
Absolut, absolut. Sehr viel Aufklärungsarbeit, sehr viel Verhaltensbildung und Aufzeigen von Lösungen und auch einfach zu zeigen, dass es leichter geht als gedacht, dass es nicht so schwierig ist, dass man natürlich sich nicht am Anfang überfordern muss, wenn man nachhaltiger lebt und bewusster lebt und weniger Müll und Ressourcen verbraucht. Ja? Und das wollen wir halt aufzeigen. Und auch dieses, dass es cool ist, dass man sein Sackerl, seine Tüte mitnimmt oder seine Flasche immer mit Wasser wieder befüllt und nicht zur Plastikflasche greift. Mhm. Ja? Dass das wirklich auch cool ist und dass man jetzt nicht als irgendwie vor 10 Jahren war das nur so ein bisschen so, oh, die Ökos oder so, ja, und das, davon wollen wir halt auch weg, weil es ist einfach echt schön und wichtig, wenn man auf seine Umwelt schaut, ja, und das fängt dann bei den Ressourcen an und geht weiter bis hin zu den Mitmenschen, ja, also das Ding ist ja jetzt nicht nur das Plastiksackerl, das jetzt eh mittlerweile verboten ist, ja, oder die Verpackung von diesem Gegenstand, sondern das geht ja viel weiter.
Ja, wo wir dann auch wieder beim Thema übergeordnete Philosophie wären, ja, wenn man Klima, Umwelt, Mitmenschlichkeit, ethische Betrachtungen mit hineinzieht, ist das alles ein großer Lebensstil im Prinzip. Wie viele MitgliederInnen habt ihr?
Das variiert, also wir haben mittlerweile, also dadurch, dass wir ein Verein sind, finanzieren wir uns einerseits über Projekte und Mitgliedschaften und haben mittlerweile 4 Teilzeitkräfte angestellt. Und der Rest variiert circa zwischen 30 und 40 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, ja.
Inwieweit habt ihr denn Einfluss auf Firmen oder auf die Politik? Oder arbeitet ihr viel mit Unternehmen zusammen? Kommen gar auch Discounter oder andere Unternehmen auf euch zu und fragen euch dann nach euren Ansichten?
Ja, auch, also teilweise. Es ist variiert, total witzig. Ich war zum Beispiel bei der Spar, ist eine große Handelskette in Österreich, eingeladen in der Lehrlingsakademie, wo sie auch Nachhaltigkeitsthemen als Projekt arbeiten oder Projektthemen erarbeitet haben und mich halt als Expertin für Nachhaltigkeit, Müll eingeladen haben. Also da wird man um Rat gefragt. Ich war jetzt auch bei DM eingeladen für Nachhaltigkeitstage. Mhm. Also es variiert querfeldbeet. Dadurch, dass der Verein primär in den Städten und auch in Wien die meiste Resonanz hat, versuchen wir jetzt das Ganze auch österreichweit auszuweiten. Es ist halt immer so eine Sache mit Vereinen. Das geht halt, es wären viel, viel mehr zu tun. Es geht halt immer alles nur Step by Step. Aber da arbeiten wir dran, dass wir auch österreichweit mehr Präsenz haben als jetzt. Wir haben schon Präsenz, aber sehr viel Luft nach oben, um dadurch dann auch mehr Relevanz in der Politik und bei Interessensvertretungen zu haben. Ja. Wir sind natürlich auch mit Greenpeace, Global 2000, WWF, da sind wir natürlich auch in Kontakt und da auch bei Kampagnen oder Unterschriftenaktionen für Parlamentsanträge und so weiter hier zu sammeln. Natürlich, da supporten wir uns, wo es geht, weil sehr viele Interessen sich einfach auch überschneiden. Aber ansonsten, ja, versuchen wir auch unser Bestes, hier da mehr Gehör zu bekommen.
Wenn jetzt du gerade davon gesprochen hast, dass ihr mit Firmen zusammenarbeitet und mit anderen NGOs, wo sich Interessen überschneiden, habt ihr denn auch schon Gegenwind gespürt bei Firmen, bei denen die Interessen sich vielleicht nicht überschneiden?
Also bei Firmen ist es grundsätzlich so, wenn jetzt da nicht Geld fließt, sondern einfach nur Unkostenbeiträge für Vorträge oder Beratungen und es nicht in Richtung Greenwashing geht, bekommen wir selten Gegenwind, ja, weil wir können hineingehen und unseren Standpunkt vertreten. Eine Kollegin war letztens bei einer Kaffeefirma, die sehr viele Kapseln herstellt, um jetzt keine Werbung zu machen, und wurde halt gefragt, oder die wollten mir halt die Nachhaltigkeit erklären und zeigen. Und naja, natürlich hat sie ja gesagt, bei aller Liebe, das funktioniert halt nicht. Ja. Und dann versuchen sie da irgendwie nach, oder dann hat sie halt die Idee, oder den Vorschlag, den es ja eh schon gibt, mit Kaffee zum Nachfüllen. Ja, ist ja auch, also das kann man ja alles bestellen. Eine Freundin hat das mal probiert von mir, weil sie gesagt hat, okay, sie möchte da jetzt nicht umsteigen auf Bier, also ich bin bei der italienischen Kaffeemaschine zu Hause, für mich kommt das nicht in Frage, aber sie wollte halt auch hier das wieder nachfüllen. Und die Kollegin hat das eben auch vorgeschlagen und das war dann so, ja, haben wir jetzt nicht geplant, und dann war sie halt auch so, na gut, aber was wollt ihr jetzt hören? Also ich kann euch nicht sagen, dass das ihr da im Sinne der Nachhaltigkeit agiert, nur wenn ihr jetzt zwei Lieferketten transparenter macht oder so. Also das, da geht es für uns dann schon klar, dass wir hingehen und sagen, ja, okay, wir sehen euch, aber das ist noch viel zu wenig. Und um da ernst genommen zu werden, bitte macht da was Gescheites, ja.
Okay, aber es ist halt schon so, dass die euch dann gerne anhören, anstatt euch sofort vom Hof zu jagen.
Nein, also wir machen das auch immer, und das Wichtigste ist einfach, sich wertschätzend zu begegnen, in den Austausch zu gehen, ja, auch Diskussionen an den Tag zu legen, aber alles auf einer wertschätzenden Ebene, damit jeder sich auch wieder in Ruhe die Hand geben kann und auseinandergehen kann und hoffentlich ein lernender Aspekt da war, auch für beide Seiten, ja, weil im Endeffekt finde ich es auch total wichtig, dass man jetzt zu Unternehmen geht, die jetzt vielleicht nicht alles so perfekt machen, wie man sich das gerne schon, oder wie man das gerne schon hätte, und so ist es auch wichtig, zu verstehen, warum manche Dinge vielleicht nicht so schnell gehen oder manche Dinge noch nicht umgesetzt werden können. Ob es jetzt nur die Person ist, die dort vorne sitzt und sagt, mich interessiert es nicht, oder ob da wirklich noch Prozesse oder einfach das Unternehmen per se noch nicht ready ist für mehr Nachhaltigkeit oder irgendwelche Regulierungen noch vorhanden sind. Ja. Also da finde ich es auch immer wichtig, dass das gegenseitige Verständnis ja, auch funktioniert.
Wenn es funktioniert, ist es schön.
Das wäre natürlich immer toll.
Genau, ja. Bleiben wir noch so ein bisschen beim Stichwort Unternehmen und vor allem bei diesem Spannungsfeld Individuum versus Unternehmen. Also wir hören ja alle, wir sollen den Kunststoff sparen, und das macht ja auch sehr, sehr viel Sinn. Aber bringt das wirklich bei jeder einzelnen Person zu Hause wirklich etwas, oder sollten nicht mehr die Großindustrien mehr in Verantwortung gezogen werden? Als Beispiel jetzt, wir nutzen hier dann zu Hause eine Kunststoffverpackung für Frischkäse, und dann geht man an einer Baustelle vorbei und da werden riesige Zementlager in riesigen Plastiktüten eingepackt, riesige Steine auch eingepackt in so riesigen Plastiktüten, und dann frage ich mich ganz oft, okay, ist es das jetzt wirklich wert, dass ich zu Hause als Individuum dann in Regress genommen werde?
Absolut valider Punkt, und ich gehe voll damit einher, dass die Politik sehr, sehr viel besser regulieren könnte mit den Unternehmen und so weiter und so fort. Absolut. Wirklich bin ich, also sind wir alle dafür, dass da einfach definitiv mehr gemacht werden soll, ja. Und jedoch sind wir als Individuum dann halt auf der anderen Seite und können unseren Frust halt auch zielgerecht und wertschätzend so zeigen, indem wir Entscheidungen treffen, ja. Und indem wir aufzeigen, ja. Und da halt auch nicht, ja, da auch nicht irgendwie verzweifeln, weil ganz ehrlich, es ist, ich denke es mir auch, also da hat man oft dieses, ich weiß nicht, da gab es dieses Modewort letztes Jahr, dass man einfach so diesen Herzschmerz, den Klimaschmerz hat oder Umweltschmerz, ja, weil einem das einfach so nahe geht. Und das ist auch total legitim. Es gibt so viele Themen, die man nicht irgendwie gleichzeitig kennen kann, und man würde am liebsten alle retten. Und also mir geht so, und ich glaube, es viele Zuhörerinnen, denen geht es sicherlich auch so. Und it's a lot, um so zu sagen. Ja. Und, aber da auch nicht den Mut zu verlieren, und da zitiere ich gern die ja, tolle Persönlichkeit Jane Goodall, die sagt, look globally, act locally. Und wenn man sich diesen Spruch zu Herzen nimmt, dann weist man darauf hin, warum manche Dinge nicht funktionieren, aber versucht halt auch in seinem Kreis, in seinem Umfeld Dinge zu ändern. Ja, weil mir widerstrebt nichts mehr, als wie Menschen, die immer andere Sachen oder andere Themen aufzeigen, Probleme dort und da aufzeigen, aber sich selber halt dann nicht versuchen, irgendwas zu ändern. Ja, denn komplett serious Leben ist einfach fast nicht machbar. Ich schaff's auch nicht, aber ich habe halt jeden Tag die Möglichkeit, in diese Richtung was zu machen. Ja? Und deswegen sollte man da auch den Mut nicht verlieren.
Ja, ein starker Aufruf, gerade eben, weil wenn man dann davon ausgeht, dass man das alles wegschiebt von sich und sagt, die Politik muss das machen, die Großindustrie, bei denen fängt man erstmal an, dann kommt man natürlich ganz schnell dahin, dass man selber eigentlich gar keine Verantwortung trägt und dass man sowieso nichts machen kann, einem die Hände gebunden sind. Und das führt ja dann eigentlich aber auch eben zu nichts. Deswegen ist das schon sinnvoll, dass man da anfängt bei den Sachen, die man selber anpacken kann.
Total, und ich fand es mega schön, das Wort Verantwortung. Weil es geht jetzt nicht nur in der Umwelt um Verantwortungsthemen, ja, aber da, oder Klimaschutz, da umso mehr. In der Klimakrise müssten so viel mehr Menschen Verantwortung übernehmen. Und das ist, finde ich, eine Eigenschaft von, oder ja, ein Wert von Menschen, der gerne, ja, beiseite gelegt wird. Also ich würde mir viel mehr Menschen wünschen, die Verantwortung übernehmen für ihre Handlungen, ja. Und einfach zu sagen, okay, ja, verdammt, ich hab's leider verbockt, ja. Ich übernehme die Verantwortung, aber wurscht, morgen ist ein neuer Tag und weiter geht's, ja. Ich habe daraus gelernt oder ich versuche daraus zu lernen und ich versuche es zumindest besser machen. Und die Menschen sollten da ein bisschen mehr Empathie auch entwickeln, um zu sagen, ja gut, jeder, ich meine, wir sind alles nur Menschen, wir versuchen unser Bestes. Natürlich gibt es Menschen, die mutmaßlich nicht das Beste machen, wie wir wissen. Also ja, leider Gottes viel zu viele. Aber grundsätzlich ist der Mensch auch eine Spezies, die das Beste versuchen möchte und mit bestem Gewissen handelt. Ja. Genau, und da wäre es halt schön, wenn mehr Menschen die Verantwortung übernehmen und das Umfeld dann nicht gleich immer mit dem Finger zeigen und sagt, na, aber das hast du jetzt gemacht. Aber die anderen Dinge, die diese Person gemacht hat, werden dann oftmals nicht gesehen. Und ja, das würde ich mir mehr wünschen.
Verantwortung übernehmen muss man ja auch für die eigenen Kinder zum Beispiel. Und das hat mich sehr, sehr stark interessiert. Ich bin ja Vater jetzt seit 2,5 Jahren und auf eurer Homepage habe ich nämlich was gefunden, dass es da einen Leitfaden gibt für Müllverteilung, Müllvermeidung. Müllverteilung ist in Kindergärten. Wie kamt ihr denn darauf? Habt ihr gemerkt, dass es da speziellen Bedarf gibt, speziellen Nachholbedarf, Aufklärungsbedarf? Sollten auch Eltern generell stärker darauf achten? Ist das so ein Feld, das euch extrem wichtig ist?
Absolut, ja, unter anderem. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, ist das Thema ja sehr, sehr groß und auch mit Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschonung sind ja auch mit Energie, Mobilität so viele Bereiche, die wir tackeln. Mit den Jahren und haben wir natürlich auch gemerkt, dass sehr viele PädagogInnen, weil eben das Thema Verhaltensbildung, dass wir da halt sehr viele Anknüpfungspunkte haben, also extrem viele. Und da haben wir uns halt gedacht, naja, warum auch nicht in Kindergärten und Schulen und so weiter auch das Wissen zur Verfügung stellen. Ja? Und dadurch haben wir eben Leitfäden für Kindergärten entwickelt. Das ist heuer ein Projekt herausgekommen. Letztes Jahr haben wir für Schulen zum Thema Abfallvermeidung und Nachhaltigkeit eine Plattform zur Verfügung gestellt, wo alle PädagogInnen gratis das alles auch zur Verfügung haben. Denn es ist uns immer wichtig, dass Wissen auch gratis zur Verfügung zu stellen. Deswegen auch als Verein natürlich, aber das soll jeder einen Mehrwert davon haben und ich arbeite selbst im Wissensmanagement und ja, mein Slogan ist, Wissen wird mehr, wenn man es teilt. Also nicht nur meiner, den habe ich geklaut, aber das Credo verfolge ich auch sehr und das ist bei Zero Waste auch extrem, ja, am Start, wie man so schön sagt und mit dem Jane Goodall Institut, um da auch wieder zurückzukommen, sind wir auch gerade in der Fertigstellung von Schulworkshops, um hier auch zum Thema Umweltbewusstsein, Nachhaltigkeit, Zero Waste schon in der Volksschule anzufangen. Ja, also so haben wir jetzt mittlerweile Kindergarten abgedeckt, dann Volksschule, Unterstufe und Oberstufe, genau. Und das ist natürlich sehr schön. Und damit wollen wir natürlich auch nicht nur die Pädagoginnen in die Verantwortung ziehen, sondern natürlich auch Eltern. Denn wir wissen alle, dass Eltern auch, wenn man selber Eltern hat oder gerade wenn man selber ein Elternteil ist, dass man sehr viele Dinge vorlebt und unbewusst nehmen Kinder sehr viel auf und machen so, also sehr schnell nach. Ja. Da versuchen wir natürlich auch mit Input zu helfen. Wir hatten auch eine Family Challenge, die wir letztes Jahr online veranstaltet haben, wo es zahlreichen Input gibt in die verschiedenen Bereiche in der Wohnung. Genau, das kann man sehr gut in Familien anwenden, aber auch in WGs oder Wohngemeinschaften, wo auch immer.
Finde ich extrem gut, weil ich habe auch immer das Gefühl, mit der Bildung fängt es an. Ich habe das Gefühl, viele, die eben keine hervorragende Bildung genossen haben oder genießen konnten, aus welchen sozioökonomischen Gründen auch immer, dass viele wirklich glauben, sie werfen ihre Plastikverpackung in den Hausmüll, werfen dann den Hausmüll unten in den Container und dann ist der Müll fort. Ich glaube, viele verstehen gar nicht, dass der Müll aber weiter existiert und irgendwo hin muss und eben ja teilweise dann auch exportiert wird. Es ist nicht so aus den Augen, aus dem Sinn, sondern der Müll existiert auf diesem Planeten trotzdem weiter. Deswegen finde ich eben Bildung wirklich auch so absolut super wichtig. Gerade als junge Familie ist es aber trotzdem immer super schwierig, finde ich, dann im Alltag. Und wenn wir dann an die Unverpacktläden denken, das hat ja auch einen gewissen Aufwand, den man dann tragen muss, die ganze Planung, dass man wochenlange Essensplanung schon im Voraus macht, dass man sich genug Zeit einpackt. Das ist nicht nur die Zeitfrage, natürlich auch eine Kostenfrage, die kommt auch noch mit hinzu. Hast du denn irgendwie spezielle Tipps und Tricks? Wo kann man denn klein anfangen?
Ja, vielleicht, also das ist generell, fängt bei einem selber an, würde ich mal sagen, und kann super auch für Familien angewendet werden. Also kurz vorab vielleicht der Übertipp für Familien oder was eigentlich eh klar ist, aber ich finde es halt so extrem wichtig, eben auf Ressourcenplanung und Zeit und so weiter und so fort und Logistik ist halt einfach Teamwork. Mhm. Es ist Teamwork, es ist gemeinsam ist man stark und auch die Kinder früh genug mit einzubeziehen, was halt möglich ist, ja, und eben natürlich auch hier die Bewusstseinsbildung zu schärfen, weil auch hier finde ich wieder, Verantwortung für Bildung liegt auf beiden Seiten, bei der Familie und bei Pädagoginnen, also da sind für mich auch beide in die Verantwortung zu nehmen, genau, aber da auch die Kinder so früh wie möglich einzubeziehen, ihnen Dinge zu zeigen, wie man, keine Ahnung, mit Lebensmitteln umgeht, dass da das Bewusstsein geschärft wird. Also das ist mal so der Overall-Tipp. Und ansonsten fange ich jetzt mal eben bei mir als Person an, was ich halt immer gerne als Tipps weitergebe, weil viele sind so, klasse, super, mache ich jetzt Zero Waste und dann noch nachhaltige Lebensziele und das mache ich jetzt so von heute auf morgen. Dann bekommen so diesen Overrun von alles muss raus und ich mache jetzt nur auf nachhaltig und dann geht das 2 Wochen gut oder 2 Tage oftmals gut und die Leute sind überfordert, ja. Und da, also da bin ich, also geben wir mit, also es ist Schritt für Schritt für weniger Müll, das ist unsere Philosophie, ja, aber auch Schritt für Schritt zur Ressourcenschonung und da ist so der erste Schritt mal das Bewusstsein, man möchte was tun, sehr gut, ja. Und um sich da nicht zu überfordern, kann man sich vielleicht selbst beobachten, immer wenn man ein Lebensmittel in die Hand nimmt oder sich was kauft, schauen, okay, brauche ich das wirklich? Gibt es irgendwo was, was ich verwenden kann? Ja, zum Beispiel mit Sackerln, so Jutesackerln oder ab und zu bekommt man halt vielleicht ein Papiersackerl. Ja, dann muss ich jetzt keinen Müllsackerl kaufen, dann nehme ich vielleicht das. Ja, die Ressource ist ja schon da. Ja, dann kann ich die verbrauchen oder so oft wie möglich verwenden, damit sie noch länger lebt. Ja, oder bei Kleidung ist das beste Beispiel. Ich liebe ja Secondhand oder Kleidertausch. Wir machen immer so 1 bis 2 Mal im Jahr mit Freunden, gibt es immer so eine Kleidertauschparty, wo jeder seine Sachen mitnimmt und dann geht jeder happy heim. Und für mich gibt es nichts Schöneres, wenn ich was vielleicht nicht mehr anziehen möchte, sich jemand anderes drüber freut und du denkst, das ist super, ja. Oder meine Oma kann super nähen. Wie oft meine Lieblingsjeans schon bei ihr gelandet ist. Also noch geht sie, aber das ist, die hält halt ewig, weil ich hatte auch Phasen, wo Fast Fashion einfach gang und gäbe war und man sich damit nicht auseinandersetzt. Aber da, die Dinge leben ja immer noch, ja, und ich benutze sie ja Gott sei Dank immer noch und ich schmeiße jetzt nicht alles raus und muss jetzt alles auf nachhaltig umstellen. Ja. Das ist auch der falsche Ansatz, denn die Ressource ist schon da. Also da auch immer Step by Step zu gehen oder sich einen Vorsatz zu nehmen oder eine Challenge draus zu machen, vielleicht sich mit Freunden zu challengen. Es gibt zahlreiche Apps oder einfach zu sagen, okay, was könnten wir jetzt tun? Ja, wir nehmen jeden Tag unseren Coffee-to-go-Becher mit und kaufen keine Einwegverpackungen. Oder wir suchen uns jetzt, wir probieren das mit unverpackt mal aus, die Woche. Ja? Wir planen das durch, wir planen gemeinsam. Wir, keine Ahnung, vielleicht im Wohnblock oder so, dass man sich da auch irgendwie supporten kann. Ja? Und da halt wirklich nur einen Schritt nach dem anderen. Und wir wissen, nach 21 Tagen ist das dann eine Gewohnheit in der Regel. Also da sich auch nicht zu überfordern. Und ansonsten gibt es natürlich auf unserer Webseite und auf Instagram haben wir sehr, sehr viele Tipps und Blogbeiträge und so weiter, um da auch wirklich ganz viel Wissen zu liefern und auch Input zu liefern. Genau.
Ja, stark. Was ich zum Beispiel auch eine super Alternative finde in Wien, da weiß ich gar nicht, ob es das auch so in anderen Städten gibt, ein kleines bisschen Schleichwerbung, aber wir bestellen zum Beispiel gerne, weil gerade auch Familienalltag ist manchmal ein bisschen stressig, da kommt man auch nicht jeden Tag zum Kochen. Aber bevor wir jetzt bei einem XY-Lieferservice bestellen, bestellen wir dann bei Rita Brinks.
Ah, ja.
Und das ist super, das ist veganes Essen in einem Papiersackerl, kommt im Lastenfahrrad nach Hause. Also viel mehr geht glaube ich, da nicht im Hinblick auf der Nahrungsaufnahme. Außer natürlich, man kauft auf dem Markt selber ein und kocht das selber, aber...
Voll, aber da ist halt wieder auch oftmals das Thema mit Bestellen, gerade für eine Familie, der Kostenfaktor, ja, also das ist halt, ja, manchmal dann halt, muss man halt wirklich kalkulieren, also Haushaltsrechnungen, das durchzuplanen, ist man natürlich gut, wenn man das kann und da auch schauen kann, aber wenn man die Möglichkeit hat, sich, keine Ahnung, zweimal die Woche da was zu bestellen, eben genau in stressigen Tagen, wo man weiß, okay, man kommt vielleicht nicht zum Kochen oder man hat keine Zeit zum Vorkochen, weil halt, ja, Leben passiert und da kann man, und gerade mit Kindern kann man noch weniger durchplanen, ja, und da hilft es halt echt ungemein, auch wenn man auf solche Dinge zurückkommen kann, und das ist halt in Städten meistens leichter als wie am Land, jedoch am Land hat man dann oftmals auch Familie und Verwandtschaft, die vielleicht supporten können. Oder wenn mal was übrig bleibt, dass das mal woanders landet. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Da kann man schon vieles tun. Und ich beispielsweise habe das Bio-Kistel mit nachhaltigen regionalen Obst und Gemüse. Super, bekomme ich geliefert.
Ist auch großartig, ja.
Super großartig. Kann man immer wieder individuell anpassen, kann sich auch die Frequenzen einstellen. Also das ist wirklich toll, wirklich toll.
Ja, wobei, und eben gerade hast du es auch schon angesprochen, es ist dann natürlich wirklich auch eine Kostenfrage. Wir hatten auch mal so ein Bio-Kistel, aber das ist natürlich auch bestimmt doppelt oder dreifach so teuer wie das Gemüse auf dem Markt hier um die Ecke. Und auch bei Rita Brinks kostet es jetzt auch nicht wirklich wenig, so eine Portion. Also das ist das Schwierige, finde ich, und das zieht sich jetzt ja auch schon über die letzten Jahre, dass dann immer so ein bisschen die Umwelt- oder Klimafrage mit der sozialen Frage in ein Spannungsfeld gegeben wird, gerade eben so von der konservativen, neoliberalen, nennen sie mal antigrünen Seite. Wie steht ihr dazu oder wie versucht ihr da irgendwie Einfluss zu nehmen?
Es wäre schön grundsätzlich, weil natürlich ich merke es oder wir merken es auch selber, wenn man in einer Bubble ist, wo halt auch genau, das Einkommen so hoch ist, dass, also bitte versteht es mich nicht falsch, aber man schmeißt das Geld jetzt nicht raus, nur man kann das vielleicht auch so planen, dass man mehr Geld für Bio und regional und saisonal und Nachhaltigkeit ausgeben kann. Ja. Viele können es vielleicht nicht, gerade auch wenn man vielleicht eine alleinerziehende Mama ist, ja, oder ein alleinerziehender Papa. Ich meine, da hat man wahrscheinlich manchmal auch andere Probleme. Ja. Und das ist natürlich extrem schade, dass hier auch die Hemmschwelle für Nachhaltigkeit im Sinne von Lebensmitteln etc. einfach oft noch viel zu hoch ist, ja, und das für viele sehr schwierig ist, ja, und für viele bedeutet das natürlich einerseits biologische Lebensmittel, Nachhaltigkeit etc., was vielleicht auf der anderen Seite irgendwo Verzicht bedeutet, und das ist halt immer so diese Balance und ich glaube halt auch die Entscheidungen, die man dann persönlich trifft, ja, und wo man halt schaut, ja.
Ja, und hattest du vorhin nämlich auch schon erwähnt, wichtig kann dann eben auch wirklich einfach sein, an anderer Stelle dann dafür aber vielleicht zu verzichten. Also dass man vielleicht nicht unbedingt das teure Bio-Essen kauft, aber dafür kauft man sich vielleicht den einen Pullover vielleicht mal nicht unbedingt, obwohl man den unbedingt haben möchte, weil man eh schon genug Pullover im Schrank wahrscheinlich hängen hat und zu einem Schneider bringt. Doch ich gehe super gerne hier in der Nähe von uns zu einem älteren Herren, der schneidet das ganz schnell in wenigen Tagen, wenn ich irgendwo, weiß ich nicht, wo irgendwo eine Naht gerissen ist oder sowas. Das ist auch immer ein sehr, sehr netter, freundlicher Plausch mit dem jungen Mann und das finde ich auch immer besser als sofort bei, ja, Amazon dann die neue Hose zu kaufen.
Gut, von diesem Lieferservice würde ich sowieso abraten, ja. Das stimmt natürlich. Mit der Nachhaltigkeit. Ja, das stimmt. Also da, wenn gekauft wird, ich weiß, es ist auch Zeit, aber da würde ich immer den Tipp mitgeben, irgendwo, wenn es geht, regionaler oder zumindest, wo der Weg nicht ewig weit ist, ja. Ja, aber total, es ist halt echt schwierig. Und gerade auch, wenn du sagst, das mit dem Gewand finde ich mega schön, wenn es keine Schneider gibt. Manche Menschen sind so geschickt mit Faden und Nadel und können das super gut. Und ich finde halt auch persönlich, also ich verarbeite sehr gerne Lebensmittel. Also für mich gibt es nichts Schlimmeres, Lebensmittel wegzuschmeißen. Bin halt auch meistens, gesagt, nehme ich mit, ich verarbeite das, ich habe eine Küchenmaschine, es geht schon, mache ich nebenbei und verschenke das auch mega gerne weiter. Ja. Und da finde ich halt auch, ist es total wichtig, da die Wertigkeit zu sehen, weil Freunde wissen schon, ich verschenke meistens irgendwas selber gemachtes, weil es entweder irgendwo übergeblieben ist oder so und nehme das halt mit und das kommt immer gut an. Ja. Und da halt auch die Wertigkeit wieder anders zu verlegen. Ja. Und die Wertigkeit beim Schneider ist ja auch sein Handwerk zu schätzen und zu sagen, genau. Okay, toll, und na, das mache ich, ich schaue drauf, ja, und da ist halt wieder auch das Thema, was ich schon mal eingangs erwähnt habe, dass Verzicht nicht immer gleich negativ behaftet werden soll, weil so verzichtest du einerseits auf eine neue Hose bei deinem Beispiel, andererseits gehst du aber zu einer Person, die dieses Handwerk beherrscht und wertschätzt, genau, was er tut, kommst in den Plausch, hast irgendwie noch mehr Bewusstsein zu der Ressource, in dem Fall Hose, wurscht, aber trotzdem, du schaust halt drauf, ja, und das ist halt dann irgendwie, da kommen wir wieder zurück auf dieses, da geht's um mehr, als jetzt nur um keinen Müll zu produzieren.
Richtig, ja, und ich unterstütze eben auch ein lokales kleines Handwerk, das finde ich auch immer viel, viel netter als ein großes Franchise. So ein bisschen dann schon in Richtung Abschlussfrage, die Frage stelle ich eigentlich ziemlich häufig, Gast unseres Podcasts. Wie siehst du denn die Zukunftsaussichten? Wahrscheinlich bist du auch optimistisch geprägt, so wie ich dich jetzt einschätzen würde, aber eigentlich ist das doch auch so ein Thema, ein bisschen wie Kapitalismus, Neoliberalismus, Klimakrise. Eigentlich kann man nur pessimistisch eingestellt sein, finde ich. Eigentlich sind schon so viele Züge abgefahren, die ja hätten früher starten sollen. Und ja, wie schätzt du das ein, perspektivisch in der Zukunft?
Ja, ich kann es jetzt auch nur von meiner Bubble beurteilen. Gell? Du hast schon recht, ich bin ein positiver Mensch. Also ich sehe in fast allen Dingen, Situationen das Positive, weil ich mir halt denke, gut, es geht schon irgendwie weiter und es findet sich eine Lösung. Und nein, ich möchte andere irgendwie dazu ermutigen, das auch positiv zu denken und gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Von dem her gibt es für mich eigentlich nur was Positives. Aber ja, natürlich habe ich auch Tage, wo ich mir denke so, verdammt, also wirklich, wir haben es uns echt verbockt. Nicht nur wir alleine, sondern die Generationen davor. Ja. Also wirklich, da habe ich auch da immer gedacht, so, Gottes Willen. Ja. Aber dann denke ich mir wieder, nein, warum jetzt Trübsal blasen? Ich kann ja trotzdem versuchen, irgendwie die Welt zu einem besseren Ort zu hinterlassen, in meinem Ermessen. Ja. Natürlich ist es nicht immer leicht. Und dann denke ich mir wieder, gut, wir haben es jetzt selber verbockt, ja. Wir müssen das auch selber ausbauen, dann sollten wir vielleicht schon langsam auch kreativ werden und ins Tun kommen. Ja. Und vielleicht sind wir halt jetzt die Generation, die halt jetzt auch wieder mal tun muss. Ja. Es gab auch andere Generationen, die getan haben, damit wir hier sind, wo wir jetzt sind. Ja. Und vielleicht sind wir jetzt auch wieder die Generation, oder wir sind die Generation definitiv, die was tun muss. Und ja, deswegen sehe ich dem Ganzen trotz der Umstände positiv entgegen.
Sehr schöne Abschlussworte. Umso positiver ist wirklich euer Verein, eure Mission. Ich finde das ganz, ganz großartig, dass es da Menschen gibt, gerade auch ehrenamtlich, die dann da im Verein arbeiten und sich dafür einsetzen und wirklich dann auch Einfluss ausüben. Ich finde das ganz, ganz groß. Ihr könnt auch mal auf die Homepage gehen, auch spenden kann man da. Ein bisschen was habe ich heute schon gesehen. Die Homepage steht dann auch in den Shownotes. Abschließend Worte noch von dir, Daniela. Ansonsten von mir vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr nett und ich hoffe, dass einige Tipps und Tricks auch mitgenommen werden von einigen ZuhörerInnen, dass man sich eventuell nächstes Mal überlegt, was man wie, wann, wo kauft und dass man eventuell wirklich, wie auch du die ganze Zeit wunderschön betont hast, dass man einfach dieses Bewusstsein schärft, dieses Wissen über Ressourcen und Rohstoffen, die einfach endlich sind auf dieser Welt und dass das ja größtenteils vor allem auch durch Bildung passiert.
Definitiv, ja, das waren eigentlich schon wunderschöne Schlussworte. Ich kann nicht mehr oder gar nichts hinzufügen. Nein, ich sage vielen Dank für die Einladung und eben vielleicht noch abschließend. Der Grundgedanke für mich ist immer, das gebe ich gern weiter, dass man bewusst mit sich und seinen Ressourcen umgeht und den Ressourcen der Umwelt, die folgen dann gleich als nächstes und damit kann man mit einem guten Beispiel vorangehen.
Also auch vielen Dank nochmal von unserer Seite aus. Ihr könnt, wie gesagt, den Verein unterstützen mit einer Spende, ihr könnt uns unterstützen per PayPal. Es folgt vielleicht noch ein Interview in unserer Sommerpause. Ansonsten geht es dann bald weiter mit den Spezialfolgen zur Philosophiegeschichte. Da sind wir jetzt, glaube ich, bei Anne Conway im 17. Jahrhundert angelangt. Und dann geht es auch bald weiter mit unserer Reihe Existenz und Sprache. Bis dahin, habt noch einen schönen Sommer und macht's gut. Ciao.